Wir kommen gerade von Ostern her und ich muss sagen, ich habe mich in diesem Jahr ganz neu von dem Ostergeschehen faszinieren lassen. Da ist es ja noch relativ gut zu erkennen, da sah es am Karfreitag zunächst so aus, als wäre alles vorbei. Als hätte Jesus die größte Niederlage erlitten und sich vom Bösen überwinden lassen. Und nur wenig später passiert das größte Wunder, was wir uns überhaupt vorstellen können, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat. Das ist eigentlich unglaublich. Ich habe schon oft am Grab lieber Menschen Abschied nehmen müssen und da scheint es so endgültig zu sein, wenn jemand nicht mehr hier auf dieser Erde ist. Aber Gott hat den Tod überwunden, das haben wir Ostern neu gefeiert. Und trotzdem, Rocco hat es angedeutet in der Einleitung, scheint sich unsere Welt seitdem ja nicht grundsätzlich geändert zu haben. Da liegt so viel im Argen. Du hast einiges angedeutet, so im großen Maßstab. Ich möchte es vielleicht noch ein bisschen näher ranholen mit drei Beispielen. Da denke ich an ein 12-jähriges Mädchen, das im Wesentlichen allein auf sich gestellt ist. Die Eltern haben sich getrennt, das Mädchen lebt bei der Mutter und die Mutter ist nur noch mit sich selber beschäftigt, kümmert sich fast gar nicht. Aber einmal verspricht sie ihrer Tochter dann doch, sie von der Schule abzuholen. Und was passiert? Dieses Mädchen sitzt stundenlang vor der Schule, die Mutter hat es vergessen und irgendwann wird das Mädchen von der Polizei aufgegriffen und nach Hause gefahren. Oder ich denke an den Arbeitsplatz und da tobt ein heftiger Machtkampf. Die Beförderungsstellen sind rar und es gibt viele, die gerne so eine Stelle hätten. Und die Nerven liegen blank, jeder kämpft mit Ellenbogen so gut er kann. Und letztendlich führt das dazu, dass alle Energie verlieren und dass es auch viele Verletzungen gibt. Oder ich denke an eine Freikirche, die gar nicht so viel anders ist als die FEG Wiesloch-Walldorf. Und in dieser Freikirche gibt es einen Jugendmitarbeiter, der ist total engagiert und bei allen sehr beliebt. Und dann kommt doch Jahre später raus, dass er mehrere Kinder im zarten Teenageralter missbraucht hat. Lange Zeit haben die alle geschwiegen und irgendwann hat sich doch jemand getraut, das ans Licht zu bringen. Wie viele Fälle das sind, hat man gar nicht ganz genau rausgefunden, weil vielleicht nicht alle was darüber gesagt haben. Diese drei Beispiele, die ich gerade erzählt habe, die habe ich sehr konkret vor Augen, die sind nicht erfunden. Ich habe die an manchen Stellen vielleicht ein bisschen verfremdet, damit ich sie hier erzählen kann. Und wenn wir uns das vor Augen halten, das, was Rocco erzählt hat und solche Beispiele, dann fragen wir uns doch, warum gibt es auch nach Ostern noch so viel Böses in dieser Welt? Warum gibt es das sogar manchmal in unseren eigenen Familien, sogar manchmal in unseren Gemeinden? Warum lässt Gott das zu? Müsste er nicht viel, viel rigoroser gegen das Böse vorgehen, wenn er wirklich diesen fulminanten Sieg errungen hätte? Jesus bereitet seine Jünger durchaus auf die Konfrontation mit dem Bösen in der Welt vor. Er tut das so, wie er es oft tut, in einem Gleichnis, in einer Beispielgeschichte. Und diese Beispielgeschichte, die ich mir heute mit euch gemeinsam anschauen möchte, die ist eine von 8 Geschichten, die Jesus erzählt, über das Reich Gottes oder über das Himmelreich. Und ich lese uns aus Matthäus 13 die Verse 24 bis 30 zunächst mal. Ich mute euch mal eine relativ alte Übersetzung zu, die Elberfelder. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und die Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat das getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Die Geschichte mag aus heutiger Sicht etwas befremdlich klingen, zur Zeit Jesu könnte sie sich aber ganz genau so abgespielt haben. Sie beginnt damit, dass ein Landwirt Weizen aussät, so weit, so gut. Und eines Morgens sieht er auch ziemlich viel Unkraut auf dem Feld. Und vielleicht erscheint uns schon die Frage der Knechte ungewöhnlich, woher kommt denn dieses viele Unkraut? Unkraut, der Kampf gegen Unkraut ist in der Landwirtschaft nichts Ungewöhnliches. Normalerweise wird es durch Unachtsamkeit eingeschleppt, irgendwo an der Kleidung heftet noch irgendwie Samen und so kommt dieser Samen auf das Feld. Aber hier in dieser Beispielgeschichte ist völlig klar, dass es sich um eine ungewöhnliche Menge an Unkraut gehandelt hat, die man sonst so eben nicht hat, die man nicht einfach durch Unachtsamkeit eingeschleppt haben kann. Das Zweite, was vielleicht verwundert, ist, dass der Landwirt sofort antwortet, ein Feind von mir hat das gemacht. Woher weiß er das so genau? Er hat es ja nicht gesehen. Er war nicht dabei. Offensichtlich kannte er seinen Feind sehr gut und hat nur ihm zugetraut, dass er das gemacht hat. Und auch so eine Begebenheit ist überhaupt nichts Ungewöhnliches zur Zeit Jesu. In einer außerbiblischen Quelle wird eine ganz ähnliche Begebenheit nämlich berichtet. Ein Bauer ließ sein Vieh auf fremdem Land weiden und das ist rausgekommen, er wurde angezeigt und dann rächt er sich an dem, der ihn angezeigt hat. Und da ist Folgendes überliefert: Am Ende des Sommers ging ich in das Tal hinunter, in welchem es Schilfgras gibt. Ich pflückte die Rispen, bis ich meinen Mantel gefüllt hatte, ging zu dem Feldgarten des Abojasin, der ihn angezeigt hatte, der frisch gepflügt war, und warf den Schilfgrassamen hinein. Ehe das nächste Jahr kam, war er dicht voll Schilfgras. Und von jenem Tage bis heute sind 20 Jahre vergangen, ohne dass der Besitzer darin eine Furche ziehen konnte, wegen der Menge des Schilfs. Die Ölbäume, die da standen, verdorrten, und er hieb sie ab. Also zur Zeit Jesu könnte sich das genauso zugetragen haben, auch wenn das bei uns vielleicht jetzt nicht so ohne weiteres vorkommt, dass jemand Unkraut im Garten eines anderen sät. Dieses Unkraut, von dem hier die Rede ist, das ist oft von giftigen Pilzen befallen gewesen. Und wenn dieses Unkraut mit in das Mahlgut geraten ist, dann konnte das sehr unangenehme Folgen haben für die, die es verzehrt haben, nämlich Schwindel oder Sehstörungen, manchmal konnte das sogar zum Tod führen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Knechte vorschlagen, dieses Unkraut sofort zu beseitigen. Aber es ist teilweise heute noch üblich im Mittelmeerraum, das bis zur Ernte stehen zu lassen. Am Anfang könnte man es vielleicht sogar noch verwechseln. Wenn da nur so ein kleiner Spross ist, kann man vielleicht nicht ganz genau auseinanderhalten, was ist jetzt Weizen und was ist Unkraut. Später sieht man das da schon. Ich habe da mal eine Abbildung mitgebracht und ihr seht vielleicht, dass die Ähren relativ dünn sind. Wenn Weizen gut wächst, hat er viel stärkere und dickere Ähren. Aber was passiert ist, dass die Wurzeln von dem Unkraut und von dem Weizen ziemlich eng miteinander verflochten sind und dass dieses Unkraut sogar noch die unangenehme Eigenschaft hat, tiefere Wurzeln im Erdreich zu schlagen als der Weizen. Und wenn man jetzt also versucht, das rauszurupfen, dann ist wirklich die Gefahr sehr, sehr groß, dass man den Weizen mit erwischt und am Ende vielleicht gar keine Ernte mehr hat. Und deswegen dieser Vorschlag, lasst das bis zum Ende stehen und dann werden wir es ernten und auseinandersortieren. Und es war auch durchaus übliche Praxis, das Unkraut dann an Ort und Stelle zu verbrennen, so wie das hier erzählt ist. Ja, soweit zu diesem Hintergrund dieser Geschichte. Also eigentlich nichts Ungewöhnliches zur Zeit Jesu. Wir müssen uns da heute so ein bisschen reindenken. Es gibt manche Beispielgeschichten, manche Gleichnisse, die Jesus selber deutet. Und das ist hier glücklicherweise auch der Fall. Das macht es uns ein kleines bisschen leichter, das zu verstehen, was er damit meint. Und da lese ich uns die Verse ab 36. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Anstöße zur Sünde zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das Erste, worüber wir vielleicht stolpern, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken in diesem Gleichnis. Da gibt es nur zwei große Gruppen, Unkraut und Weizen, in der Deutung Söhne des Reiches, Söhne des Bösen. Es behagt uns vielleicht nicht so recht, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Und wir können das überhaupt nur richtig verstehen, wenn wir das Gleichnis vom Schluss her lesen, von dem Vers 40. Da sagt Jesus: So wird es bei der Vollendung des Zeitalters sein. Damit ist das zweite Kommen Jesu gemeint, was noch aussteht. Das erste Kommen liegt 2000 Jahre hinter uns. Wann er wiederkommen wird, wissen wir nicht, aber wir erwarten das. Und dieses Gleichnis zielt also auf diesen Zeitpunkt, und quasi von der Zukunft aus blickt es in die Gegenwart hinein. Und wenn wir das nicht die ganze Zeit im Kopf haben, dann können wir alle möglichen Fehlschlüsse ziehen aus dieser Beispielgeschichte. Gemeint ist also, dass Jesus wiederkommen wird, diesmal nicht als der Retter und Erlöser, sondern als der Richter und als der Herrscher. Das Bild der Ernte für dieses Endgericht, was noch aussteht, das findet sich in der Bibel mehrfach. Zum Beispiel im Markus-Evangelium, in dem Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Dieses Bild von der Ernte gibt es aber auch durchaus auch schon im Alten Testament, beim Propheten Joel oder beim Propheten Jesaja. Oder auch in Jesu Rede über das Endgericht im Matthäus-Evangelium, Matthäus 25: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden versammelt alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Ein anderes Bild für diese Einteilung in zwei Gruppen. Die Bibel lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass es eine klare Unterscheidung geben wird zwischen denen, die zum Reich Gottes gehören, und denen, die nicht zum Reich Gottes gehören. Eine dritte Option gibt es nicht. Entweder ist ein Mensch unter dem Herrschaftsbereich Gottes oder unter dem Herrschaftsbereich des Teufels. Und in diesem Endgericht wird genau das offenbar werden, wer wohin gehört. Ich finde interessant, welche Bezeichnung Jesus hier verwendet: Söhne oder Kinder des Reiches und Kinder des Bösen. Diese Redewendung kennen wir ja durchaus: Kind von etwas sein, ein Kind des Todes sein. Und wir meinen damit dem Tod verfallen sein. Das ist schon vorgezeichnet. Es meint also, dass das ganze Wesen davon schon durchdrungen ist. Und Jesus macht also hier deutlich durch diese Bezeichnung, dass es um einen wesensmäßigen Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen geht. Wenn jemand aufmerksam zuhört diesem Gleichnis, Jesus sagt ja immer: Wer Ohren hat, der höre richtig hin, was ich da sage, dann muss der sich ja jetzt unweigerlich fragen: Ja, in welche Gruppe gehöre ich denn jetzt eigentlich? Bin ich Unkraut oder bin ich Weizen? Was dazwischen gibt's aus dieser Sicht des Gleichnisses nicht? Kann man die Frage dann überhaupt noch zweifelsfrei beantworten, wenn beides hier so nebeneinander aufwächst und wenn wir beides aufwachsen lassen sollen bis zur Ernte? können wir uns vor dem Hintergrund des Gleichnisses überhaupt noch sicher sein, dass wir zum Weizen gehören? Ich denke, darin soll uns das Gleichnis überhaupt nicht verunsichern. Dann würden wir es auch völlig falsch verstehen. Gott sagt mal zum Volk Israel: Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist eine Zusage, die gilt. Und das Ergebnis so einer ernsthaften Suche wird uns im Neuen Testament beschrieben. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder Kinder Gottes. Der Heilige Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Diese Aussage ist überhaupt kein Zweifel. Und wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, dann sollen wir überhaupt nicht daran zweifeln. Das heißt, wir können für uns durchaus die feste Gewissheit haben, in welche Gruppe wir gehören. Was wir nicht sollen, ist das für einen anderen Menschen entscheiden oder ein Urteil über ihn fällen. Dazu kommen wir noch. Vielleicht ist aber heute Morgen jemand hier, der irgendwie noch unsicher ist, wo er eigentlich hingehört. Wenn das so ist, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dran zu bleiben an dieser Suche, an dieser ernsthaften Suche, an dem dieses Gleichnis zu durchdringen, an dem das Wort Gottes tiefer zu durchdringen und Gott zu dir reden zu lassen. Und dann wünsche ich dir, dass du auch zu dieser Gewissheit kommst, wo du hingehörst. Jetzt komme ich nochmal zurück auf den Anfang des Gleichnisses. Mit dem Reich der Himmel ist es wie, sagt Jesus. Was sagt dieses Gleichnis eigentlich über das Wesen des Himmelreichs aus, über das Wesen des Reichs Gottes? Jesus sagt von sich selber, dass er der ist, der den guten Samen gesät hat. Das heißt, der gute Same ist schon da, er ist ausgesät, das Reich Gottes hat schon begonnen, das ist schon unter uns präsent. Johannes der Täufer, als er im Gefängnis war, war sich nicht mehr so sicher, wie er das alles einordnen soll. Und da ließ er Jesus fragen, was soll ich denn von der ganzen Situation hier halten? Und er kriegt folgende Antwort von Jesus: Geht hin und verkündigt doch Johannes, was ihr seht. Dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, Armen die gute Botschaft verkündigt wird. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, es passieren schon ganz, ganz viele positive Dinge. Ich habe ja gesagt, dass man, wenn diese Saat aufwächst, durchaus Unkraut und Weizen voneinander unterscheiden kann. An der Frucht sieht man sehr wohl, wo ist Unkraut, wo ist Weizen. Jesus argumentiert ja hier nicht damit, dass man das überhaupt nicht sehen könnte, sondern die Begründung ist eine andere. Die Gefahr ist, dass man, wenn man das Unkraut rauszupfen will, wenn man ein Urteil fällen will, dass man den Weizen dann mit beschädigt. Darum geht's. Wir dürfen uns also durchaus von Herzen freuen an der Frucht, die wir jetzt schon wachsen sehen. Im Reich Gottes, das schon da ist. Aber die Ernte ist noch nicht da. Es gibt noch ganz vieles, was unfertig ist, auch unter uns, in meinem persönlichen Leben, in eurer Gemeinde, in der FEG Heidelberg, gibt es noch ganz, ganz vieles Unfertiges, was noch weiter wächst. Und das Gleichnis spannt im Grunde den Bogen vom Jetzt bis zu diesem zweiten Kommen Jesu, wo alles vollendet sein wird, wo alles perfekt sein wird und schön und fertig sein wird. Und jetzt leben wir in diesem Spannungsfeld und empfinden das zwischen diesem schon jetzt und noch nicht, dass da so eine riesige Spannung liegt. Wir sind zwar eigentlich gerechtfertigt, aber wir sündigen trotzdem noch. Wir werden als Heilige bezeichnet und brauchen trotzdem noch die Heiligung. Brauchen es, dass wir uns verändern, dass wir Gott ähnlicher werden und Jesus ähnlicher werden. Für mich ist und bleibt es ein Geheimnis, wie Gott sich das leisten kann, in dieser Zwischenzeit, in der wir stehen, so viel Böses zuzulassen, dem nicht entschiedener gegenüberzutreten. Und nicht manches einfach abzustoppen. Manchmal versuche ich, Antworten zu finden und finde letztendlich keine, außer der, dass ich sagen muss, Gott ist souverän. ich kann es einfach mit meinem Verstand nicht erfassen, warum das so ist, wie das hier skizziert ist, dass eben Weizen und Unkraut so eng nebeneinander aufwachsen. Für uns ist wichtig, dass wir es lernen, in dieser Zwischenzeit, in der wir drinstehen, kein Urteil über andere Menschen zu fällen, in dem Sinne, dass wir das Unkraut ausreißen wollen. Das bleibt den Engeln im Endgericht vorbehalten. Schnitter, die Engel. Niemand hat das Recht zu richten. Ich erinnere mich an eine Begebenheit im Neuen Testament, da hat eine Dorfgemeinschaft es abgelehnt, Jesus und seine Jünger aufzunehmen. Und einige seiner Vertrauten wollen da sofort das Gericht an ihnen vollziehen und sagen, ob sie darum beten sollen, dass Feuer vom Himmel fällt und dieses ganze Dorf verzehrt. Und da sagt Jesus ein ganz entschiedenes Nein. Das steht euch nicht zu. Maßt euch nicht so ein Urteil an, auch wenn hier Unrecht passiert ist. Es ist ja durchaus so, dass wir böses Verhalten als solches erkennen können. Darum geht es in dem Gleichnis nämlich eigentlich nicht. Das merke ich bei mir selber, wenn ich mich böse verhalte. Das sehe ich auch bei anderen. Und ich kann auch durchaus anerkennen, dass andere durch ihr böses Verhalten mich verletzt haben, schon vielfach. Wo wir das bei uns selber merken, da dürfen wir uns von Gott verändern lassen. Vielleicht in der Seelsorge, im Gebet, im Ringen, im gemeinsamen Ringen mit einem Mitchristen. Wenn wir das böse Verhalten anderer erleben, dann dürfen wir dem, wo wir es können, Grenzen setzen, wenn das in unserem Einflussbereich steht. Oder vielleicht können wir uns auch dem Einflussbereich ein Stück weit entziehen, wenn es zu arg wird, den Arbeitsplatz wechseln. Oder wenn es zu arg wird, auch mal eine Beziehung, die uns nicht gut tut, beenden. Aber wir sollen uns keinesfalls binden lassen von dem Bösen um uns herum. Und das geht nur über zwei Dinge, die für mich manchmal sehr, sehr schwer sind. Wenn ich Böses erlebe, dann gibt es nur zwei Dinge, die mir helfen können. Das eine ist Verzicht, nämlich, dass ich komplett verzichte auf das Recht, was ich eigentlich habe. Ich kann es nicht einfordern in aller Regel. Und das zweite ist Vergeben, dass ich dem, der mir was Böses angetan hat, das nicht zurechne. Nur so kann ich mich dem Einfluss des Bösen auf mein eigenes Leben entziehen in einer guten geistlichen Art und Weise. Und das fällt mir manchmal sehr, sehr schwer und braucht manchmal sehr, sehr lange, normalerweise erst zu diesem Schritt des Verzichts zu kommen und dann im zweiten Schritt zu einer echten Vergebung von Herzen zu kommen. Aber wenn wir auch böses Verhalten als solches erkennen und auch benennen dürfen, was uns nicht zusteht, ist das Urteil über das tiefste Wesen eines Menschen. Das wird erst in diesem Endgericht, im letzten Gericht offenbar werden. Und das müssen wir Gott selber überlassen. Jesus erklärt auch in dem Gleichnis, dass der Acker, auf den gesät wird, das Feld, die Welt ist, nicht etwa unsere Ortsgemeinde hier. Wenn wir das damit assoziieren würden, könnten wir auch wieder zu allen möglichen Schlussfolgerungen kommen, die Jesus eigentlich nicht im Sinne hatte. Auf diesem Acker in der Welt wachsen Unkraut und Weizen dicht beieinander. Die Wurzeln sind sogar manchmal eng miteinander verwoben. Die, die zum Reich Gottes gehören und die, die es nicht tun, die sind nicht säuberlich in zwei Bereiche separiert, sondern die sind global gesehen wild durchmischt. Und normalerweise sollen wir uns dem auch nicht entziehen, indem wir jetzt als Gemeinde hier unseren frommen Club bilden, in dem keiner von außen reinkommt und in dem eine heile Welt ist. Nee, wir leben mitten in dieser Welt, obwohl wir Christen sind. Da sind Freunde, Nachbarn, Kollegen, vielleicht manchmal Familienangehörige, die vielleicht noch nicht dazugehören. Alles bunt durcheinander. Und sicherlich ist es für eher weniger Christen dran, sich so komplett auf Lebenszeit zurückzuziehen in ein Kloster vielleicht. Die meisten Christen sind dazu berufen, in dieser Welt genau in dem Umfeld stehen zu bleiben, auch wenn sie Christen geworden sind. Das heißt aber eben nicht, dass wir Sünde tolerieren sollen. Das heißt eben nicht, dass wir uns nicht verändern sollen, dass wir dem Bösen nicht entgegentreten sollen, da wo wir es können. Insbesondere in unserer Gemeinde. Wenn wir denken würden, der Acker ist die Ortsgemeinde, die FEG Wiesloch-Walldorf, dann könnte man ja vielleicht auch zu der Ansicht kommen, ja, sowas wie ein Gemeindeausschluss geht eigentlich gar nicht, das dürfen wir uns gar nicht anmaßen. Aber darum geht es in dem Gleichnis überhaupt nicht. Es geht nicht um unser Zusammenleben hier als Ortsgemeinde, sondern es geht um diese ganz große Sicht, wie die Welt insgesamt aussieht. Letzten Gedanken möchte ich euch noch mitgeben dazu. Das Reich Gottes ist schon da, aber es ist noch nicht vollendet. Und in dieser Zwischenzeit, in der wir drinstehen, ist dieses Reich Gottes bedroht. Es ist von innen bedroht, durch meine Selbstsucht zum Beispiel, meinen Egoismus, meinen Geiz vielleicht, meine Wut, die ich manchmal habe. Also zumindest durch mich ist das Reich Gottes sehr bedroht in meiner Gemeinde. Es ist aber auch von außen bedroht. Und von dieser Bedrohung von außen redet dieses Gleichnis, von der von innen eher nicht. Da ist von dem Feind die Rede, der das Unkraut sät. Das heißt, der Teufel ist sehr aktiv. Der tut aktiv was dafür, Menschen auf seine Seite zu ziehen. Er tut aktiv was dafür, um die Ausbreitung des Reiches Gottes zu verhindern. Petrus in seinem Brief drückt das noch drastischer aus und sagt, der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Trotzdem möchte er nicht erkannt werden. In dem Gleichnis macht er das nachts und ist dann wieder weg und guckt, was seine Saat so bewirkt und wie das Unkraut da aufsprost. Er arbeitet also mit sehr subtilen Mitteln, wenn er versucht, das Reich Gottes in irgendeiner Weise zu stören und zu behindern. Was mir auffällt, ist, dass Jesus sofort weiß, wer dahinter steckt. Jesus kennt seinen Feind. Er hat sich mit dem Teufel auch direkt auseinandergesetzt nach seiner Taufe und kann sofort sagen, das, was hier passiert, ist das Werk des Teufels. Ich frage mich manchmal, ob wir uns dessen auch so bewusst sind, dass wir es hier wirklich mit einem echten geistlichen Kampf zu tun haben. Im Gleichnis erscheint das als ein Nachbarschaftskrieg. Das ist schon schlimm genug. Eigentlich ist die Dimension, die dahinter steckt, dieser Kampf zwischen Jesus und dem Teufel, zwischen Gott und dem Teufel, nochmal eine ganze Kategorie heftiger. Und der Durcheinanderbringer, der Teufel, der attackiert ja auch die Christen sehr, sehr heftig. In manchen Teilen der Welt macht er das sehr offensichtlich, durch Verfolgung, dadurch, dass Christen mit ernsthaft bedroht sind, dass ihr Leben in Gefahr ist, wenn sie sich zu Jesus bekennen. Bei uns hier vielleicht eher mit sehr subtilen Mitteln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass ihr euch an irgendeiner Kleinigkeit so verhakt habt in eurer Gemeinde, dass ihr vielleicht ein paar Monate später festgestellt habt, was war denn das? Warum haben wir jetzt so viel Energie hier drauf verwendet und das Wesentliche aus dem Blick verloren? Das kann auch durchaus ein Werk des Teufels sein, dass er mal irgendwo den Fuß reinkriegt, uns massiv zu stören und uns von dem abzulenken, was eigentlich wichtig ist. Beides ist schlimm, wenn er es auf die eine oder andere Art und Weise schafft. Aber obwohl Jesus sich dieser Realität des Teufels so bewusst ist, kann er auf Aktionismus sehr gut verzichten. Er muss dieses Unkraut nicht sofort rausreißen lassen und die Gefahr eingehen, die damit verbunden wäre. Er kann das nebeneinander aufwachsen lassen. Warum ist das so? Weil wir eben von Ostern herkommen. Weil eigentlich der Kampf schon längst entschieden ist. Der Ausgang ist schon klar. Der Teufel wird es nicht schaffen, das Reich Gottes zu verhindern. Er wird es nicht schaffen, dass Gott von seinem Ziel abkommt. Jesus ist Sieger und er wird dieses Endgericht vollziehen über die Söhne des Bösen und über den Bösen, über den Teufel selber. Und dieses Gericht, was da aussteht, das ist kein Gedanke, der uns irgendwie Angst machen müsste, weil eben nicht wir diejenigen sind, die da als Richter sitzen. Dann wäre es, glaube ich, sehr fatal, sondern weil es Jesus selber ist, der Gerechte, der Heilige und der Garant dafür, dass das ein absolut faires Urteil sein wird, was da am Ende steht. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Ich wünsche es uns, dass wir in diesem Bewusstsein stärker werden, Kinder dieses Reiches Gottes zu sein. Dass es uns immer bewusster wird, dass dieses Reich Gottes schon da ist, mitten unter uns. In diesem Gleichnis vom Unkraut und Weizen schauen wir quasi vom Ende her auf unsere gegenwärtige Situation. Das ist eine Perspektive, die nehmen wir nicht so oft ein, aber die tut uns vielleicht gut, um besser zu verstehen, was hier momentan so vor sich geht. Vielleicht hilft es uns auch mit dem ein oder anderen, was uns passiert, was uns widerfährt, ein bisschen gelassener umzugehen, wenn wir vom Ende her drauf schauen, was ist eigentlich das Ziel, was Gott mit dieser Welt hat. Vielleicht hilft uns das ein bisschen dabei, uns nicht von den Negativschlagzeilen bestimmen zu lassen. Wir wissen, Gott weiß schon, wie es ausgehen wird. Und wir wissen es eigentlich auch. Und wenn wir diese Blickrichtung vom Ende her eingenommen haben, dann können wir uns vielleicht auch wieder neu auf die Hauptsache konzentrieren. Nämlich, dass es unsere Aufgabe zuallererst ist, dieses Reich Gottes weiter auszubreiten. Allen Menschen genau das zu sagen, dass Jesus für uns gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, auferstanden ist und dass er uns die Rettung anbietet, dass er es uns anbietet, wesensmäßig neu zu werden. Das, was hier in dem Gleichnis ja nicht so erkennbar ist, ist ja, dass durchaus aus dem Unkraut Weizen werden kann, wenn ein Mensch umkehrt und sein Leben Jesus in die Hände legt. Genau das kann ja passieren und das ist eigentlich unser Fokus als Gemeinden heute, dass wir dafür leben, dafür einsetzen, dafür beten, dass unsere Freunde Jesus erkennen und dass am Ende möglichst viel Weizen auf diesem Feld steht, ja, bis zu der Ernte, die kommen wird. Lasst uns wirklich alle Gelegenheiten nutzen, Gottes Liebe zu uns und seine Rettungstat bekannt zu machen. Amen.